Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Herr, lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes und das Gespräch meines Herzens vor dir, Herr, mein Gott und mein Erlöser. Wir wollen beten. O Herr, du hast einmal gesagt, ich will ausgießen den Geist der Gnade und des Gebetes. Und wir bitten dich, gib uns diesen Geist, dass wir recht das Gespräch des Herzens vor dir lernen, Herr. Und wir danken dir, dass du gegenwärtig bist, dass dich so tief herabbeugst und hörst, was wir dir sagen. Ja, wir wollen dir sagen, Herr, dass wir auch in der vergangenen Woche dich betrübt haben und dass wir gesündigt haben. Und wir wollen alles, was unser Gewissen beschwert, dir hinlegen, Herr. Deck es zu mit deinem Blute. Du kennst auch unsere Sorgen, unsere großen und kleinen, die geheimsten. Wir wollen sie dir hinlegen, du guter Hirte. Mach unsere Herzen entleert und frei, dass du darin wohnen kannst mit deinem Frieden, deinem Heil, deiner Gnade. Amen. Wir beten weiter in der Stille. Du reichst uns deine durchgrabene Hand, die so viel Treue an uns gewann. Amen. Wir hören ein Wort der Heiligen Schrift. Es steht im 28. Psalm. Wenn ich rufe zu dir, Herr mein Gott, so schweige mir nicht. Auf das nicht, wo du schweigst, ich gleich werde denen, die in die Grube fahren. Höre die Stimme meines Flehens, wenn ich zu dir schreie, wenn ich meine Hände aufhebe zu deinem heiligen Chor. Zieh mich nicht hin unter die Gottlosen und unter die Übeltäter, die freundlich reden mit ihrem Nächsten und haben Böses im Herzen. Denn sie wollen nicht achten auf das Tun des Herrn, noch auf die Werke seiner Hände. Darum wirst du sie zerbrechen und nicht aufbauen. Gelobt sei doch Herr, denn er erhört die Stimme meines Flehens. Doch Herr ist meine Stärke und mein Schild. Auf ihn hofft mein Herz und mir ist geholfen und mein Herz ist fröhlich. Und ich will ihm danken mit meinem Lied. Doch Herr ist ihre Stärke, er ist die Stärke, die seinem Gesalbten hilft. Hilf deinem Volk und segne dein Erbe. Herr, dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Amen.
Thank you.
sei mit uns. Und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir wollten in diesen Sommersonntagen die Geschichte vom Kämmerer aus dem Mohrenland besprechen. Da heißt es Apostelgeschichte 8. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach: Steh auf und geh gegen Mittag auf die Straße, die von Jerusalem hinabgeht nach Gaza, die der Wüste ist. Und nun kommt der Text für heute. Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Mann aus Mohrenland, ein Kämmerer und ein Gewaltiger der Königin Kandace in Mohrenland, welcher war über alle ihre Schatzkammern, der war gekommen nach Jerusalem anzubeten und zog wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Meine Freunde, als ich vor fast 40 Jahren mein Pfarramt antrat, da hatte ich eine ganz bestimmte Vorstellung, wie Gott sein Reich unter Menschen baut. Und ich habe in fast 40 Jahren lernen müssen, dass in dieser Sache gilt, erstens kommt es anders und zweitens, dass man denkt, nicht? Dass Gott völlig anders handelt, als wir denken. Sehen Sie, wir haben in diesen Tagen die herrlich gesegnete, wundervolle Kirstegen-Zug-Konferenz gehabt. Waren etwa so 4000 Menschen im Saalbau. Und da bin ich am Donnerstagnachmittag einmal an dem Parkplatz entlang gegangen, wo die Omnibusse von auswärts standen. Das war ergreifend. Lüdenscheid und Altena und Schalksmühle, das ganze Sauerland. Aber was mich noch mehr bewegte, die Gegenden, die geistlich gesehen so arm sind: Aachen, Siegburg, Hill, Bemra. Aber ich wurde auch ein bisschen traurig. Als ich nach dem Kriege diese Konferenz, die lange geruht hatte, wieder anfing, als ich sie aufgriff, da dachte ich an meine lieben Essener. Ich habe diese Stadt lieb gewonnen. Ich dachte, in Essen soll dieser Brunnen der Erweckung fließen. Aber nun sind die Essener nicht ein vierten Teil derer, die da sind. Aber ich sitze nicht im leeren Saal, Gott führt sie anderswoher hinein. Und da dachte ich an die Anfänge meines Pfarrerlebens. Wie habe ich mich da oft um Menschen gemüht, von denen ich dachte, die müssen das Heil in Jesus ergreifen. Ich bin ihnen nachgegangen und wenn sie zurückfielen, wieder gesucht. Und am Ende war meist mein Bemühen vergeblich. Aber inzwischen hat der Herr Leute herbeigeführt, an die ich nie gedacht habe. Keine Rolle spielten im Freidenkertum. Gottlose Trinker, die waren auf einmal da, ohne dass ein Mensch was getan hatte dazu. So ein dunkles und gewaltiges Wort. Er erwählt, wen er will, steht im Römerbrief, und verwirft, wen er will. Und das wird hier deutlich in unserem Text. Wie haben der Sohn Gottes selber und die Apostel sich bemüht um Jerusalem? Was ist da verkündigt und gepredigt worden? Und während unsere Geschichte spielt, ist Jerusalem verstockt. Die Gemeinde verfolgt und ausgetrieben und verjagt. Man will das Evangelium nicht. Und während diese Stadt, um die Apostel sich gemüht haben, sich verschließt, greift der lebendige Gott ins ferne Äthiopien, in diesen afrikanischen Staat hinein und holt sich da einen Mann heraus, den er erwählt hat, einen führenden Mann, der daher gewaltige Wirkungen hat in seinem Lande, holt sich da einen Mann heraus, an den keiner gedacht hat, den keiner gesucht hat, und macht diesen Mann seinen herrlichen Eigentum. Er erwählt, wen er will. Von diesem Mann aus Äthiopien, wo Luther Mohrenland übersetzt, steht im Griechischen Äthiopien. Und das ist für uns ja eigentlich ein deutlicher Begriff, sofern wir überhaupt in der Geografie gerade in der Schule dabei waren, nee, das ist ein deutlicher Begriff als Mohrenland. Wir wollen uns diesen Äthiopier ansehen. Ich möchte den Text und die Predigt überschreiben: Der erstaunliche Weg einer suchenden Seele. Ich lese nochmal den Text. Und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Gewaltiger der Königin Kandace aus Mohrenland, welcher war über alle ihre Schatzkammern, der war gekommen nach Jerusalem anzubeten und zog wieder heim und saß auf seinem Wagen, das war wahrscheinlich so ein offener Reisewagen, und las den Propheten Jesaja. Die fuhren noch nicht mit 100 Kilometer Tempo, worüber wir uns beschweren, nicht wahr, sondern der fuhr so langsam, dass man lesen konnte dabei. Und übrigens fuhr sein Kutscher. Der Mann stammte, also der erstaunliche Weg einer suchenden Seele. Das erste, was ich Ihnen hier zeigen will, möchte ich überschreiben: Der Mann ohne Chance. Der Mann ohne Chance. Dieser Mann kam aus der Gegend des oberen Nil. Das damalige Äthiopien deckt sich nicht mit dem heutigen. Er kam aus der Gegend zwischen Aswan, wissen Sie, wo der politisch berühmte Aswan-Damm vielleicht doch gebaut wird, nicht? Und Khartoum, der Hauptstadt des Sudan. Da in dieser Gegend war um die Zeitwende ein großes afrikanisches mächtiges Reich. Ein seltsames Reich. Sie hatten das Matriarchat, das heißt, prinzipiell wurden sie von Frauen regiert, von Königinnen. Es hat ab und zu Völker gegeben, die sagten, Frauen sind verständiger als Männer. Und seit der Pariser Konferenz denke ich das auch manchmal. Und diese Königinnen da in diesem großen afrikanischen Reich, die hatten den Titel Kandace, so wie die ägyptischen Könige immer Pharao hießen. Pharao, Necho, Pharao, Ramses, so hießen die Kandace. Oder Kandace, darüber sind die Gelehrten nicht ganz einig, aber es ist auch nicht wichtig. Und dieser Mann, dessen Namen wir gar nicht kennen, war Chef der gesamten Finanzverwaltung. Er verkehrte also eng am König so. Es hat einmal ein Psalmist einen Psalm gedichtet, der mit den erschütternden Worten anfängt. Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott nach dir. Und sehen Sie, dies Wort stand gleichsam über dem Leben dieses Finanzgewaltigen hier. Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott nach dir. Oh, wie hat Gott die Seele lieb, bei dem die Herzensmelodie heißt, ach, sag mir nichts von Gold und Schätzen. Die hatte dieser Mann ja genügend, nicht? Aber er sagt, ach, sag mir nichts von Gold und Schätzen, von Pracht und Schönheit dieser Welt. Es kann mich ja kein Ding ergötzen, das mir die Welt vor Augen stellt. Und wie hat Gott diese großen, hungrigen Seelen lieb. Dieser Mann war seiner Götzen überdrüssig. Man betete da in Äthiopien die Götzen an. Er hat sie durchschaut. Er hat diesen ganzen Götzendienst durchschaut. Das war keine Speise für seine hungrige Seele. Mach sich mit religiösem Kultus begnügen lassen. Wer will? Die hungrigen Seelen brauchen mehr. Und hat er irgendwo gehört, in Israel kennt man den lebendigen Gott, der sich geoffenbart hat. Seht, die Juden waren schon damals in die ganzen vordasiatischen Länder zerstreut, überall finden wir Synagogen. Und so kommt die Nachricht, hier ist ein Volk, das den einen Gott kennt. Die Nachricht kam bis in die afrikanische Reich. Und da macht der Mann sich auf, ich muss Gott finden. Das war hin nach Jerusalem eine Reise von 2000 Kilometern. Und zurück wieder 2000 Kilometer. 4000 Kilometer ohne Flugzeug, ohne Auto, ohne Eisenbahn. Das ist ein unvorstellbares Abenteuer, um den lebendigen Gott zu finden. Und als ich mir das klar gemacht habe, da bin ich erschrocken, wie satt und tot wir sind. Was haben wir eingesetzt, um zur Quelle des Lebens zu kommen? Und nun ist dieser Mann in Jerusalem. Wird er Frieden mit Gott finden? Wird er ans Ziel kommen? Aber meine Freunde, er stellt sich heraus, er ist der Mann, der keine Chancen hat im Reiche Gottes. Gar keine. Ich muss ihm das erklären. Während er durch die Straßen Jerusalems geht, treffen ihn feindselige Blicke. Er war ein Farbiger. Und in Jerusalem kannte man das Alte Testament. Und da kannte man die Geschichte, wie Noah seinen Sohn Ham verflucht. Und das war ein Hamit. Noch diese Mitnahmen ihr Rassenstolz. Ein verfluchter Hamit. Man hatte ja in Jerusalem Jesum verworfen, der jeden Fluch aufhebt und durch den der Segen zu allen Rassen und Völkern kommt. Und wo man Jesus nicht kennt, da kommt dieser dämliche, hoffnungslose Rassenstolz. Wir sind die Gesegneten, die anderen sind die Verfluchten. Der Mann ging unter einem Feuer von verächtlichen Blicken. Wie ein Jude im Dritten Reich mit dem Judenstern ging. Ein vornehmer Mann, ein bedeutender Politiker seines Volkes. Aber der verachtete Hamid. Nun kommt ein zweites, er geht als einsamer Mann, als Gemiedener zum Tempel. Und da wird ihm ein Stopp gesagt. Halt. Ich muss etwas sagen, was zusammenhängt mit diesen merkwürdigen Sitten in diesen, an diesen Königshofen, mit dem Matriarchat, mit der Mutterherrschaft, der Königin Kandazi. Dieser Mann war, wie es an diesen orientalischen Frauenhöfen üblich war, ein Eunuch. Wo Luther Kämmerer übersetzt, das heißt es wörtlich im Griechischen, und sie ein Mann aus Äthiopien, ein Eunuch und Gewalter der Königin Kandazi. Wer in Königshofen Zutritt hatte zu der Königin, der wurde durch einen operativen Eingriff entmannt. Man merkte seinen Mann an, er ist aufgeschwemmt, er hat eine merkwürdig hohe Stimme. Steht hier ein Eunuch, ein Entmannter, oder in die Bibel ein Verschnittener, ein Verstümmelter. Ein Mann, dem durch Operation die Kraft der Mannheit genommen war. Und als er in den Tempel kommt, steht der Tempelwächter da und hält ihm das Gesetz entgegen, das Gesetz Gottes. Es soll kein Verstümmelter in die Gemeinde des Herrn kommen. So steht es im Gesetz. Da steht der Mann nun. Es gab im Tempel einen Vorhof des Volkes Gottes, einen Vorhof der Heiden. Und am Rande der Vorhof der Heiden draußen steht dieser Mann, der Gott anbeten will, der 2000 Kilometer gereist ist, um ihn zu finden. Und da ist noch ein drittes. Überlegt, steht nicht über diesen Mann ein hartes Wort Jesu selber? Jesus hat gesagt, wie schwer wird ein Reicher ins Reich Gottes kommen? Es sind Reiche unter uns hier. Es wird ihm schwer werden, den letzten Schritt zu tun ins Reich Gottes. Jesus sagt, er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, ehe ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Und da stand der reiche Mann. Der Mann ohne Chance kam mit einem Reich. Der Mann ohne Hoffnung. Und das Herz schreit vor Hunger nach dem lebendigen Gott, nach allen Lebensquellen. Meine Freunde, ich muss unsere Geschichte vorausgreifen. Und diesen Mann hat Gott erwählt. Gott geht nicht in der Linie, dass er an kircheninteressierte Leute und kinderfrommer Eltern anfängt, sondern er greift hinein bei denen, die keine Chance haben, die gar nicht prädestiniert sind, mit denen keiner rechnet. Diesen Mann erwählt Gott von Ewigkeit und ruht nicht, bis er Jesus findet und am Kreuz anlangt, Frieden findet und ein Kind des lebendigen Gottes wird. Und da wird so deutlich, muss die Geschichte mal eben einen Moment vorgreifen, es ist ein Wunder der Gnade, wenn ein Mensch wiedergeboren ein Kind Gottes wird. Wenn wir Pastoren das machen könnten, dann würde wohl Essen jetzt ein wenig christlich sein, nicht? Das ist ein Wunder der Gnade. Und ich sehe eine Menge Leute, die hier sitzen, von denen ich sagen kann, sie hätten auch nie damit gerechnet, dass sie mal hier bei Pastor Busch im Gottesdienst sitzen und sagen, ich habe einen Grund gefunden, der meinen Anker ewig hält. Nun sehe ich eine ganze Reihe Männer nicken. Es ist ein Wunder der Gnade und der ewigen Erwählung, wenn ein Menschenkind Gottes wird. Und wer es erfährt, der singt mit dem Äthiopier und allen Heiligen, anbetend, o Wunderliebe, die mich wählte, vor allem am Beginn der Welt. Und mich zu ihren Kindern zählte, zu denen sie das Reich bestellt, für welche sie das Reich bestellt. O Vaterhand, o Gnadentrieb, der mich ins Buch des Lebens schrieb. Oh Wunder. Aber ein zweites, das ist der Mann ohne Chance. Nun kommen wir zum zweiten. Der seltsame Weg einer hungrigen Seele. Ich will den zweiten Teil überschreiben. Ein Buch bleibt übrig. Da ist der Mann nun auf der Heimreise. Noch einmal 2000 Kilometer ohne dass Hotels da sind. Nur üble Karawansereien. 2000 Kilometer in Sonnenglut auf diesem Wagen. Es scheint, dass seine Reise vergeblich gewesen ist. Nur eins hat er von Jerusalem mitgenommen. Weder den Frieden Gottes, noch eine Erkenntnis Gottes. Nur eins, ein Buch. Eine Schriftrolle hatte man damals, einen Stock, waren so die Pergamente befestigt, die wurden zusammengerollt. Aber wir können sagen, ein Buch. Das Buch des Propheten Jesaja. Man hat sich den Kopf zerbrochen, wie kommt der Mann an den Propheten Jesaja? Mein lieber Freund Lüthi, das ist der Münsterpfarrer in Bern, hat eine schöne Auslegung der Apostelgeschichte geschrieben und da sagt er, ich bin überzeugt, die Sache war so. Dieser bedeutende Politiker seines Volkes hat natürlich einige Besuche gemacht bei der Prominenz in Jerusalem. Unter anderem beim hohen Priester. Und da hat er gesagt, hören Sie, ich komme nicht mal in Ihren Tempel rein. Und da hat er gesagt, ja, das geht, da kann ich nichts machen. Da steht's, ein Verschnittener soll nicht in die Gemeinde des Herrn kommen. Aber, sagt gleich der hohe Priester, ich will Ihnen einen kleinen Tipp geben. Kaufen Sie sich mal das Buch des Propheten Jesaja. Da steht nämlich eine Stelle drin über so Verstümmelte, wie sie es sind, mit der wir heute gar nicht fertig werden, sagt der hohe Priester. Ich will sie eben vorlesen. Da steht die Stelle, so spricht der Herr von den Verschnittenen. von den Verachteten, welche erwählen, was mir wohl gefällt und meinen Bund festfassen. Ich will ihnen in meinem Hause einen festen Ort und einen Namen geben, besser als Söhne und Töchter. Einen ewigen Namen will ich ihnen geben. Der Mann, der keine Nachkommen haben kann, einen ewigen Namen. Nun wäre es sehr gut, also so kann es gewesen sein. Ich kann wohl versichern, dass Lüthi nicht dabei gewesen ist, nicht? Aber so irgendwie mag es gewesen sein. Vielleicht hat auch irgendeiner den Mann da am Rand des Tempels stehen sehen und ihm den Tipp gegeben. Jedenfalls ist diese Stelle wohl der Anlass, dass er in Jesaja kommt. Nun war es sehr gut, dass der Mann reich war. Denn damals eine Schrift oder ein Buch zu kaufen, das handschriftlich abgeschrieben werden musste, das war keine Kleinigkeit. Das konnte sich nicht jeder leisten. So Schatzmeister, Königin, Kandace kann sich das leisten, nicht? Er kauft also in Jesaja und nun sitzt er auf seinem Wagen und liest. Und nun ist mir so interessant, er ist noch gar nicht, das hören wir nachher, er ist noch gar nicht bis zu dieser Stelle gekommen, die ihn direkt angeht. Da steht Jesaja 56. Er ist bei Jesaja 53 hängen geblieben. Dem gewaltigsten aller Kapitel, in dem im alten Bund das Lamm Gottes geschildert wird, das dabei in Zünde trägt. Ein Kapitel, vor dem man immer wieder anbeten kann. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Der Herr war auf unser aller Sünde auf ihn. Da ist er hängen geblieben. Bei dem Kapitel vom Lamm Gottes. Das ist nicht ein wundervolles Bild. Die suchende Seele, die an die Bibel geraten ist und von ihr gepackt wird. So entsteht das Reich Gottes. Die suchende Seele, die selbstständig an die Bibel kommt und anfängt zu lesen. Ich möchte Ihnen sagen, dass dies auch der einzige Weg in Klammern eben ist. Der einzige Weg ist, zu einem selbstständigen Glaubensleben zu kommen. Sie werden immer in der Priesterherrschaft stehen oder Pfarrerknechte sein oder Talabans, wenn Sie nicht selbstständig als hungrige Seele anfangen, Gottes Wort zu forschen. Aber die hungrigen Seelen kommen schon von selber hin, da brauche ich gar nicht viel drüber zu reden. Nicht? Da sitzt der Mann und buchstabiert da im Propheten Jesaja. Er ist wie ein Lamm. Und das Schlimme ist, er versteht gar nicht viel davon. Aber es hält ihn gefangen. Das ist merkwürdig. Wer mal anfängt, hungrig zu werden, die Bibel liest, der versteht zuerst nicht im vierten Teil, ich verstehe heute nicht die Hälfte davon. Aber es hält einen fest. Der große Ausleger Albrecht Bengel, ein Württemberger natürlich, kennt meine Vorliebe für dieses Volk. Der Albrecht Bengel hat es im Wunderhübsch zu dieser Stelle gesagt, wo es heißt also, dass er es nicht versteht und doch weiterliest. Da sagt Bengel, die Heilige Schrift hat mehr Anmut, schön, nicht? Hat mehr Anmut und weiß ihre Leser mehr zu fesseln, auch wo man wenig davon versteht, als alle noch so deutlichen weltlichen Bücher. Eben wie auch Gewürze auch schon durch die Hülse ihren Geruch von sich geben. Ebenso wie auch Gewürze schon durch die Hülse ihren guten Geruch von sich geben. Meine Freunde, es sind Ströme von Tinte vergossen worden, um die Bibel malig zu machen. Das Maligste ist immer so, wie ich im Religionsunterricht als Penäler war. Da hieß es also, die Bibel ist natürlich kein Naturkundebuch, die Bibel ist natürlich kein Geschichtsbuch, ihr müsst den religiösen Gehalt haben, die hatte ich schon abgeschaltet. Und hab gesagt, Mensch, wenn ein Buch wäre das wert, wäre gelesen zu werden, würdest du anfangen mit dem Positiven. Nee? Da würdest du anfangen, was ist? Wenn du auch erst auch noch Sicherungen einschalten musst, was nicht ist, danke, hatte ich abgeschaltet. Ich bin froh, dass Gott mich hungrig gemacht hat, ich habe später besser begriffen. Es sind Ströme von Tinte vergossen worden, die Bibel schlecht zu machen. Und was mir immer so schwer ist, dass mein Stand, die Theologen, den größten Beitrag aller Zeit dazu geliefert haben. Aber all diesen Strömen von Drucker, Schwärze und Tinte zum Trotz, geraten hungrige Seelen über dieses Wort. Und dann hören sie Lebensbrunnen rauschen. Und dann hören sie die Ströme des ewigen Lebens gehen. Und dann wird ihr Herz erquickt. Und dann entdecken sie, dieses Buch zeigt ihnen Jesus, 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 den Sohn des lebendigen Gottes, nicht im konstruierten Philosophen, Jesus, den Sohn Gottes, den Freund der mühseligen Beladenen, den, der Sünde tilgt, der Gewissen reinigt, der Lasten abnimmt, den Versöhner mit dem lebendigen Gott, den, der die Verachteten zu Kindern Gottes macht, der die Verlorenen aus den Tiefen der Hölle zur Rechten des Heilandes setzt. Ist Ihnen das die Bibel schon geworden? Amen, Freunde. Was ist das für ein Bild dieser Kämmerer, der über den Worten Gottes sitzt? Sie kennen doch hier die Geschichte vom reichen Mann am Lazarus, kennen Sie die? Der ist der reiche Mann der Hölle und sagt zum Abraham, lass mir ein Tröpflein Wasser geben, meine Zunge zu kühlen. Ich will Ihnen mal sagen, in der Hölle wäre ein einziges Bibelwörtlein das Tröpflein Wasser, das die Seele erquicken könnte. Aber man bekommt es nicht mehr. Und wir leben und haben Gottes Wort. Meine Freunde, ich wünschte uns, dass wir unsere Zeit nicht nur totschlagen mit allen Dingen, dass wir die Zeit haben, Gottes Wort zu lesen, an den Lebensbrunnen zu trinken, dass wir lechzen nach diesen Quellen Gottes. Ich muss noch kurz etwas sagen, der merkwürdige Weg einer hungrigen Seele. Der Mann ohne Chance, ein Buch bleibt übrig. Und das dritte, der gute Hirte ist am Werk. Der gute Hirte ist am Werk. Meine Freunde, da sitzt der Mann nur auf seinem Reisewagen und liest die Bibel. Und ich, also drittens, der gute Hirte ist am Werk, seid ihr eingestiegen, ne? Der sitzt da auf seinem Reisewagen. Und in seinem Herzen ist bestimmt eine leise Verzweiflung. 4000 Kilometer Reise, das wäre mit Flugzeug schon ärgerlich, eine vergebliche Reise mit 4000 Kilometern. Das Geld spielt bei ihm keine Rolle. Aber die ganze Mühsam, die Reise vergeblich, und hat er hier ein Buch. Und er ahnt, da redet Gott, da redet der jetzt lebende Gott. Aber er versteht es nicht, er vernimmt es nicht. Er, um im Bilde Bengels zu sagen, er riecht den Duft der Gewürze, aber er bekommt die Gewürze nicht zu fassen. Und meine Freunde, hier wird ganz deutlich, wenn ein Mensch wiedergeboren werden soll, dann muss Gott selber es tun. Das ist sein Werk, dann greift er ein, auch bei dem Mann hier. Es ist schrecklich zu denken, dass die ganzen Hohenpriester und Priester in Jerusalem ihm nicht helfen konnten. Und es sind eine Menge Leute hier, die können einen Haufen Geschichten erzählen von Pastoren, die versagt haben, von berufsmäßigen Seelsorgern, die ihm nicht helfen konnten, die nicht begriffen, was so eine schreiende Seele eigentlich wollte. Aber sehen Sie, der Herr hat einmal gesagt, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen. Was bin ich froh, dass wir mit unserem Glaubensleben nicht auf Pastoren angewiesen sind. Ja? Ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen, sagt der Herr. Und das hat er hier schon getan. Er hat schon längst den Philippus, der in einer großen Erweckungsbewegung steht, gesagt, mach dich auf und geh an die Wüstenstraße von Jerusalem nach Gaza. Und nun steht dieser gesegnete Philippus an der einsamen Straße und wartet. an der Straße, auf der der Afrikaner dahergefahren kommt mit seinen 2 PS oder 4, ich weiß nicht, da wartet er. Ich habe mir das so vorgestellt, der Philippus stand da wie ein moderner Anhalter. Wie so eine Autobahn stehen die Anhalter, nicht und winken. Welcher Wagen wird mir bestimmt sein? So stand der Philippus an der Straße mit dem Anhalter und wartet, wann der Wagen kommt, den Gott ihm bestimmt hat. Und dann kommt er. Wir werden davon am nächsten Sonntag weiterhören. Heute möchte ich nur damit schließen. Wenn wir aufrichtig unseren Herrn und Heiland suchen, dann finden wir ihn auch. Wenn mir einer sagt, ich möchte glauben, aber ich kann nicht, sage ich, das ist Quatsch, das ist Unsinn, das ist nicht wahr. Du bist nicht aufrichtig. Du bist nicht aufrichtig. Der Herr hat gesagt, der lügt doch nicht, so ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, will ich mich von euch finden lassen. Dazu ist Jesus gekommen, dazu ist er am Kreuz, das kann ein Kind verstehen. Darum hat ihn Gott auferweckt, darum ist er im Geiste da, dass das wahr wird. So ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Das ist ganz gewiss wahr und das darf jeder uns erfahren. Wir wollen beten. Herr, unser Heiland, wir danken dir, dass es dir auch keine Ruhe lässt, dass du Menschenkindern selber den Hunger ins Herz gibst und die Unruhe, dich zu suchen. Ich danke dir, dass es dir keine Ruhe lässt. Du musst Menschenkinder suchen. Du musst die Verlorenen, Ausgestoßenen, die Sünder und zur Hölle Verdammten suchen. Ich danke dir, Herr, dass dein Herz so unruhig ist vor Liebe zu uns. Amen. Wir wollen stehen bleiben und aus dem Liede 110, den 4. Vers singen. 110, Vers 4. Unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden. Amen.